Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wie vielfältig die Welt ist und wie alles doch mit allem zusammenhängt, das zeigen Bücher auf der Deutschlandfunk-Bestenliste die besten sieben, unsere Juryauswahl. Heute mit dem Juror und er ist auch zuständig für die kulturelle Bildung in der Stadtbibliothek Leipzig, Robert Elstner, und mit Ute Wegmann. Am Meer sein, mit Papa sein, religiös sein, von der Natur berauscht sein, detektivisch sein, unsicher sein, LGBTI oder Q oder Plus sein, Abenteuer, Poesie, Sehnsüchte, Missverständnisse, Krisen, Suche. Vielfalt eben, alles das finden wir heute auf unserer Liste. Es ist Juli, Robert Elstner, also beginnen wir mit einem Sehnsuchtsort, dem Meer. Micaela Scherif, geboren 1973 in Lima, ist eine peruanische Autorin. Philosophie hat sie studiert. Für lyrische Formen entwickelte sie ihr Interesse. In diesem Bilderbuch hat sie Betrachtungen des Himmels an den Anfang gesetzt, schreibt aber auch über Lebewesen des Meeres, auch über Wolken und Menschen am Meer. Mit wundervollen Aquarellbildern von drei jungen Künstlerinnen aus Mexico City ins Bild gesetzt: Armando Fonseca, Amanda Mirangos und Juan Palomino. Robert Elstner, einseitige, nicht gereimte Texte zu dem jeweiligen Thema finden wir hier. Wie haben Sie das gelesen? Ist das Lyrik? Ist das ein Sachbuch? Wie würden Sie es einordnen?
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Mischung, weil bei dem Wort, was ja immer diesen Sehnsuchtsklang hat, das Meer, vermutet man ja immer so diese Badebotschaften mit einer blauen Lagune und Palmen und Kokosnüssen. Genau diese Erwartung erfüllt sie überhaupt nicht, sondern sie setzt sogar die Farbe Blau ganz ans Ende ihrer Aufzählung über das Meer selbst. Es ist ein Buch, das viel mehr bietet als das Meer. Es ist eigentlich der Kosmos des Lebens, der hier zum Tragen kommt. Und auch die Erwartung, wenn man vermutet, hier ist Lyrik im Gange, dass sich jetzt die Reime gegenseitig fressen, ist überhaupt nicht erfüllt, sondern es ist eine wunderbar rhythmische Sprache, die immer die Erwartung des Lesers gerade eigentlich nicht erfüllt, die ihn auf dem kalten Bein erwischt. Und das macht diesen Text so ungeheuer interessant. Und diese, ich würde jetzt sagen, freien Rhythmen sind auch natürlich als Geschichte ineinander nochmal verwoben, sodass das keine Aneinanderreihung ist, sondern, das hat sie auch studiert, ein Stück Philosophie über das Leben selbst.
Was können wir über die Bilder sagen?
Ja, wenn man hört, das sind drei Illustratoren im Gange, erwartet man nun unterschiedlichste Handschriften. Und ich habe selten erlebt, dass drei Illustratoren so wunderbar zusammengearbeitet haben, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass es drei Handschriften sind. Mit sehr, sehr viel Freude, mit Aquarell, mit Wasser hat man gearbeitet. Die Farbe Blau ist natürlich dem Meer entsprechend dominierend. Man hat kleine, fast piktogrammartige Dinge hineingebastelt mit Humor und Komik. Das ist sehr bewegt, das hat einen ungeheuren Fluss und es ist eine echte Entdeckungsreise, die man da mit Kindern sowohl beim Vers als auch im Bild vornehmen kann.
An wen würden Sie sagen, richtet sich das Bilderbuch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die immer beim Bilderbuch gestellt wird. In dem Fall würde ich sagen, es ist wirklich so ein wunderbares Ding zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Also diese Botschaft dürfte sich sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen erschließen, lustvoll. Ob Kinder dieses Buch jetzt ganz allein in die Hand nehmen und darin stöbern, das würde ich jetzt bezweifeln. Es ist sicherlich ein Buch, Vermittlung klingt blöd, aber das muss man gemeinsam entdecken.
Micaela Scherif und Amanda Mirangos, Armando Fonseca und Juan Palomino haben die Bilder geliefert. Das Meer aus dem Spanischen von Jochen Weber, Baobab Verlag, 40 Seiten und der Verlag sagt ab 5 Jahren. Vom Meer in die Stadt und doch zum Bahnhof und da wartet ein kleiner Junge allein auf dem Bahnsteig auf die Ankunft seines Vaters. Boer Holmberg, geboren 1945, schwedischer Kinderbuchautor, der Lehrer war, aber er hat seit den 1980er Jahren jährlich mindestens 2 Bücher veröffentlicht. Einige wurden ins Deutsche übertragen, aber sehr bekannt ist Holmberg bei uns noch nicht. Nun hat der Moritz Verlag ein Buch aus dem Jahr 2002 als Bilderbuch herausgegeben, zum ersten Mal ins Deutsche übertragen. In Schweden ist es jetzt gerade erneut herausgegeben worden. Der Tag mit Papa. Mit Buntstiftzeichnungen der bekannten Illustratorin Eva Eriksson, die viele Ulf-Nilsson-Bücher, aber auch die Dunne-Reihe von Rose Lagerkranz bebilderte. Ein Bild pro Seite, Robert Elsner, darunter der Text. Und die ersten Bilder verraten gespannte Sehnsucht. Als der Vater auftaucht, beginnt die Bildreihe des Glücks. Aber so geht es nicht weiter. Welche Geschichte wird hier erzählt?
Ja, Sie haben schon darauf hingewiesen, dieses Buch stammt aus dem Jahr 2002, was es auch sehr besonders macht. Ich erinnere mich, dass in den 90er Jahren noch diskutiert wurde, ob man im Bilderbuch das Thema Trennung so ganz besonders benennen kann. Das war so ein kleiner Kampf. Dieses Buch ist eigentlich, obwohl es das gar nicht vordergründig thematisiert, der Trennung zugeschrieben. Der Junge wartet nämlich völlig allein am Bahnsteig. Die Mutter hat ihn nur hingebracht und ist weggegangen. Und er wird nicht irgendeinen Tag mit dem Vater verbringen, sondern es ist eben der Tag. Und dieser Tag, ohne dass das thematisiert wird, das bleibt immer unaufdringlich, ist natürlich mit viel Erwartung belastet von dem Jungen, mit viel Freude und mit ungeheuer viel Stolz. Aber er ist natürlich innerhalb des Tages auch von Trennung gezeichnet. Es ist so ein Stück, das leider zu unserer Gesellschaft gehört, dass eben Familien auch getrennt sind. Ein Stück wirklich, was Gegenwart zeichnet. Und wo ich sehr besonders finde, dass das bereits 2002 genau so auch ins Buch gekommen ist im Schwedischen, was man im Schwedischen eben auch so schön dem Deutschen zu bevorzugen hat, dass so Kinderthemen so ganz packend nah am Alltag auch gemacht wurden.
Wenn man jetzt die Bilder betrachtet von Eva Eriksson, so kann man sagen, das sind ja wirklich typische Eva Eriksson-Figuren. Man erkennt sie sofort und dennoch sind sie ein bisschen anders. Also man sieht, dass sie aus einer früheren Periode kommen und es liegt so eine Dunkelheit über den Bildern durch die schwarze Straffierung. Ist Ihnen das auch so gegangen, dass Sie das so empfunden haben?
Ganz genau, bei Eriksson vermutet man ja immer so die besten Beerdigungen, so dieses Komische, was da mitschwingt. Dieses Buch ist natürlich, wie ich schon sagte, diesem Thema Trennung und doch auch Traurigkeit in den Farben mit verschrieben. Nochmal betont, das wird hier nicht irgendwie vordergründig nach oben gebracht. Das bleibt dem Auge des Betrachters bzw. eben des Lesenden überlassen.
Eine Geschichte, kann man sagen, die nichts beschönigt, die zeigt, wie schwer es für Kinder ist, wenn sie mit ihren Eltern nicht zusammenleben, sie nur selten sehen können. Aber, und das haben Sie ja auch schon angedeutet, darum geht es nicht vordergründig, sondern es geht auch um den Stolz eines kleinen Jungen auf seinen tollen Papa. Bo R. Holmberg und Eva Eriksson, Der Tag mit Papa, aus dem Schwedischen von Birgitta Kicherer, Moritz Verlag, 32 Seiten ab 5. Und der Verlag schreibt, und das möchte ich jetzt als Information auch nochmal weitergeben, dass dieses Buch in China 2 Millionen Mal verkauft wurde. Was man so alles von den Eltern übernimmt, was angeboren, anerzogen, oft gehört, verinnerlicht wurde, das zeigt der Kinderbuchautor Andreas Steinhöfel mit seiner Geschichte über Rassismus. Es begann nach einer Idee von Andreas Steinhöfel als Fernsehreihe, wurde ein Drehbuch und nun zu einem Comic umgearbeitet, den die Illustratorin Melanie Garanin in Szene gesetzt hat. Bekannt wurde sie mit ihrer Graphic Novel Nils, in der sie den Tod ihres kleinen Sohnes und ihre Trauer thematisiert. Nun das Buch oder die Graphic Novel völlig Meschugge, fragt man sich, fragen sich auch die drei, um die es hier geht, die Umweltschützerin Charlie, der syrische Flüchtlingsjunge Hamid und Benny, dessen Opa im Sterben liegt. Zum Abschied gibt er seinem Enkel eine Kette mit Davidstern und als Benny die öffentlich trägt, wird klar, dass er Jude ist. Hamid ist Moslem. Auf einmal entzünden sich Streitigkeiten und die 12-Jährigen, noch angesiedelt so zwischen Kindheit und Pubertät, verkörpern alle Vorurteile der Erwachsenenwelt. Wie erzählen Steinhöfel und Garanin die Geschichte um diese drei Freunde?
Es gibt ein Interview mit Steinhöfel, wo er meinte, er wollte eigentlich ein Buch über Mobbing schreiben und wurde dann vom ZDF angehalten, etwas über Antisemitismus zu machen und hat dann natürlich erstmal sehr gezögert, wie man das hinbekommen kann, für Kinder dieses Thema zu bearbeiten. Ein Prozess, der dann gemeinsam natürlich auch mit dem ZDF geboren wurde, was sicherlich nicht ganz reibungslos war, und die Illustratoren Garanin dann wiederum parallel dazu zu dem Drehbuch direkt zum Erscheinen der Serie dieses Graphic Novel gezeichnet hat. Es ist aus meiner Sicht so gezeichnet, was die Panels betrifft, was den Lesefluss betrifft. Es ist ganz anders. Man muss es manchmal drehen. Ich habe mich manchmal etwas schwer getan damit. Ich habe manche Einstiege nicht ganz so schnell geschafft. Auch die Komplexität des umgesetzten Stoffes. Das ist ein sehr interessantes Buch. Ich würde jetzt zögern, ob ich sage, hundertprozentig gelungen.
Es gibt ja noch eine Art Rahmenhandlung. Also diese Kinder sind ja in einer Klasse, in einer Schule zusammen. Dort werden immer Handys entwendet über einen längeren Zeitraum. Und dann spielt dann doch Mobbing auch da durchaus eine Rolle. Wie wichtig ist denn diese Rahmenhandlung für den Verlauf? Und wie hat Andrea Steinhöfel das Ganze jetzt dann doch aufgebaut, auch formal?
Also formal ist es natürlich in jeder Hinsicht vielschichtig, wieder in sich geschachtelt, was mich manchmal etwas verwirrt hat. Also es beginnt eigentlich mit diesem Handydiebstahl und der Stellung des Täters. Es gibt dann diese Geschichte mit dem Großvater, wo dem Ben dieser Davidstern übergeben wurde, der sich bis dato überhaupt nicht mit seinem Judentum auseinandergesetzt hat. Und dann geht es hin, also wer ist der Täter? Und wie verhält sich der Bruder von dem Hamid, der offenbar auch radikalisiert bzw. kriminalisiert ist? Es kommt also dann zu gewaltsamen Übergriffen. Und das Ganze bewegt sich auch wieder in einer kindlichen Welt einer Modelleisenbahnplatte. Also es ist so ein gebauter Rahmen, der aus dem Kindlichen in die reale Welt hinüberwächst. Das ist hochkomplex, es ist sehr interessant, aber auch anspruchsvoll.
Eine Geschichte, die auch zeigt, welche Stärke junge Menschen entwickeln können. Denn das junge Mädchen wird alles daran setzen, dass die drei am Ende doch wieder Freunde sind. Völlig Meschugge von Andrea Steinhöfel und Melanie Garanin nach einem Drehbuch von Klaus Döring und Adrian Bickenbach. Carlsen Verlag, 288 Seiten ab 12. Der Dichter Josef Guggenmos wäre heute am 2. Juli 100 Jahre alt geworden. 1922 wurde er in Irsee im Allgäu geboren, wo er auch starb. Gedichte und Haikus hat er geschrieben. Er ist bekannt für seine feine Beobachtungsgabe, seine Fähigkeit, im Kleinen Großes zu entdecken, seine Liebe zur Natur. Oft wurden seine Texte schon bebildert, unter anderem von Nikolaus Heidelbach, Sabine Friedrichsson und Rotraud Susanne Berner. Es verwundert also nicht, dass die Herausgeberin Stefanie Schweizer Naturgedichte ausgewählt hat, die von 11 unterschiedlichen Illustratorinnen und Illustratoren interpretiert wurden. Es flüstert und rauscht, so der Titel des 72-seitigen Bilderbuchs. In Szene gesetzt haben die Bilder Pia Valer, Max Fiedler, Jonas Lauströ, Maren Profke, Sabine Kranz, Talta Levi, Lena Winkel, Jörg Hülsmann, Anna Schilling, Adam Vogt und Nele Brönner. Alle in den 70er oder 80er Jahren geboren. Die Tulpe, Unterm Rasen, Das Gewitter, Nebel. So die Gedichttitel. Haben Sie einen Favoriten, Robert Elsner?
Ja, die Reihenfolge ist insofern gut gewählt, dass es wirklich die Tulpe ist, die mir am besten gefallen hat. Es ist einfach so ein wunderbares Gedicht, das es auch in viele Lesebücher natürlich gefunden hat. Aber die Tulpe hat schon einen ganz besonderen Klang.
Wie ist denn die Tulpe umgesetzt?
Es ist die Illustratorin Pia Valer, wenn man die so richtig ausspricht. Es ist eine Bildgeschichte mit sehr, sehr vielen grafischen Details und einer ungeheuren Lust dort unter die Erde, wo die Tulpe also schläft und im Frühjahr ihren Hals nach oben recken wird. Unheimlich viele Details hineingezeichnet. Meine Erfahrung mit Kindern ist, dass sie viel Lust haben, winzige Details zu entdecken und auch einen ganz anderen Blick haben als Erwachsene auf Illustrationen. Vielleicht hat mir gefallen, dass ich das aus der Kindersicht sehr interessant fand.
Nun ist diese Seite oder diese Doppelseite gerade sehr malerisch. Welche Stile, welche anderen Arten der Umsetzung finden wir denn noch bei den Illustratorinnen und Illustratoren?
Vertreten ist im Prinzip alles, ne? Das Aquarellhafte, das Feingezeichnete, das sehr Abstrakte, das Freche, die ganze moderne Illustrationskunst, die wir im Augenblick im Bilderbuch vorfinden, ist auch hier in dieses Buch gebracht worden. Insofern hat der Verlag natürlich sehr gut gewählt, Illustratoren angesprochen. Die Klammer des Ganzen ist natürlich der feine Blick, den ja Guggenmos hat auf Natur und auf Mikrokosmos selbst zu diesem besonderen 100-jährigen Geburtstag des Lyrikers.
Also überraschend schön kann man wirklich sagen, wie unterschiedlich man die Gedichte des Josef Guggenmos stilistisch umsetzen kann. Und sehr schön auch, dass die Gedichte nochmal separat gedruckt sind. Also viele Illustratorinnen und Illustratoren haben ja den Text ins Bild gesetzt, aber es gibt immer nochmal das Gedicht separat. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aus Anlass des 100. Geburtstags hören Sie nächsten Samstag im Büchermarkt jede Menge Gedichte und ein Gespräch mit dem Lyriker Arne Rautenberg und der Herausgeberin dieses Buches hier, Stefanie Schweizer. Es flüstert und Rauscht, Naturgedichte für Kinder von Josef Guggenmoos und Pia Valer, Max Fiedler, Jonas Laustreu, Talta Levé und vielen anderen. Im Verlag Belz und Gelberg erschienen, 72 Seiten ab 5. Wir gehen nochmal zurück aufs Meer. Hierhin hat uns der schwedische Autor, Grafiker und Illustrator Jakob Wegelius schon mehrfach entführt und immer mit großen Abenteuern konfrontiert. Im Mittelpunkt der letzten großen, mit Preisen gekrönten Romane stand die Gorilladame Sally Jones. Ins Deutsche übertragen sind alle Abenteuer von der bekannten Übersetzerin Gabriela Harfs. Sally Jones und die Schmugglerkönigin, so lautet der Titel des mit über 500 Seiten überaus umfangreichen Abenteuerromans, der auf der Liste der besten 7 der Deutschlandfunk-Bestenliste steht. Und wie es der Zufall will, ist mir das erste Buch aus dem Jahr 2008 in die Hand gefallen. Ein wundervolles Bilderbuch, aber ein Bilderbuch für Ältere. Jeweils ein Bild pro Seite über die Verschleppung dieses Gorillas und wie Sally Jones zu ihrem Namen kam, die Überlebenskämpfe, die sie auf der ganzen Welt führen musste, die Liebe, die sie zu einem Orang-Utan entwickelte und die Wiederbegegnung und für Sally Jones Lebensrettung, muss man sagen, durch den Schiffsmaschinisten Chief und den Kauf der Hudson Queen. Mit diesem Schiff sind die beiden nun wieder unterwegs zu einem neuen Abenteuer, Robert Elsner. Worum geht es denn in diesem opulenten Werk?
Nun, man befindet sich in Lissabon und versucht also die Hudson Queen, das Schiff, wieder aufzumöbeln. Und bei dieser Rekonstruktion, man hat kein Geld, man muss täglich noch arbeiten gehen, um das nötige Kleingeld sich zusammenzubringen, entdeckt man im Steuerrad eine Perlenkette. Und diese Perlenkette hat natürlich auch eine ganz besondere Geschichte und sie ist einer Besitzerin zugeschrieben. Das ist dann die Mission der Helden, diese Perlenkette, die wertvolle Perlenkette, nach Glasgow zu bringen. Und dort gerät man dann in die Hände einer Schmugglerkönigin, einer Bande. Wir haben die 20er Jahre und es gerät also mitten hinein in das organisierte Verbrechen, allerdings eben als Abenteuerroman aufgebaut.
Was würden Sie sagen, ist das Besondere an den Büchern von Jakob Wegelius?
Also er ist ein wunderbarer Erzähler, der wirklich entführt, der Abenteuerliteratur im klassischen Sinne pflegt. Also insofern ist es wirklich ein Schmöker. Also wir haben hier 517 Seiten. Es ist sehr reich an Illustrationen, sodass das schon sehr locker bleibt und es fesselt in jeder Zeile. Es bringt unheimlich viele Atmosphäre mit hinein. Und ich glaube, es besticht dieses Antiquierte, was hier keinesfalls negativ ist. Und alles, was er beschreibt, und das ist auch begründet natürlich in dem Ursprungsband, ist sehr bildhaft in der Sprache.
Jakob Wegelius, ein Meister, kann man glaube ich sagen, in Text und Illustration. Sally Jones und die Schmugglerkönigin aus dem Schwedischen von Gabriela Harfs Gerstenberg Verlag ab 10. Der Titel des nächsten Buchs, ein Cartoon, lässt sich auf beide letzten Titel eigentlich übertragen. Ich bin fucking ich. Also das muss ich jetzt so komisch sagen, weil das ist ein F mit einem Sternchen natürlich. Was so viel heißt wie ich bin, wie ich bin. Und es ist schon schwer genug für mich, mich zu akzeptieren. Also Leute, macht es mir mal nicht noch schwerer. Nehmt mich, wie ich bin. Stine Striegen, dänische Illustratorin, Autorin, Comiczeichnerin, auf Instagram bekannt als Stine Linie, lebt in Kopenhagen. In diesem Cartoon hat sie eine herzerfrischende Mädchenfigur geschaffen, die uns in kleinen Szenen mitnimmt in ihren Alltag und das bedeutet Sorgen, Zweifel, Sehnsucht, Missverständnis, Unzufriedenheit über den Körper, Wechselbäder der Gefühle, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, Pubertät eben. 100% Erinnerung hat sie bei mir geweckt. Robert Elsner, nun sind Sie männlich. Haben Sie dennoch das emotionale Chaos wiedererkannt?
Also das emotionale Chaos ist in jedem Fall pubertär. Ich habe es in einem Satz, glaube ich, ganz auf die Formel gefunden von dieser wunderbaren Protagonistin. Wenn meine Eltern so viel über mich wüssten, wie sie über mich zu wissen glauben, hätten sie mich längst auf ein Schweizer Internat geschickt. Das Buch thematisiert so wunderbar diese Ambivalenz zwischen dem vorbildlich erscheinen wollenden Erwachsenen, was er also vorschreibt und selber ständig bricht, und sie selbst, die da versucht, irgendwo einen Platz zu finden in dieser völlig wirren Welt, also in dieser wirren Hormonwelt, in dieser chaotisch werdenden Erwachsenenwelt. Und dieses Chaos im Kopf und im Körper habe ich also selten so gut und wunderbar umgesetzt gefunden. Und als Cartoonband ist es einfach ein Zauber.
Wie ist es denn gezeichnet?
Also es sind wirklich Cartoons in zwei Farben und auch in Panels aufgelöst mitunter. Es ist also vorherrschend die Farbe, ich würde sagen, es ist ein Rotton, das ist also kein Rosa und Schwarz. Also es ist sehr reduziert und dadurch sind die Gefühle natürlich umso mehr verstärkt.
Lustig, nie böse und immer nah an der Figur und nah an jedem Zweifel. Stines Trägen, ich bin fucking ich, aus dem Schwedischen von Maike Blatzheim, Mixed Vision Verlag, 140 Seiten, ab 12. Wir bleiben bei der Identitätsfindung, wir bleiben bei der schwierigen Einordnung der eigenen Gefühle, der eigenen sexuellen Bedürfnisse oder ich habe vielleicht gar kein Interesse an Sex oder ich finde heute diesen Jungen sexy, aber dann lerne ich ein tolles Mädchen kennen. Was ist dann los mit mir, wenn ich in keine Schublade mehr passe? Es gibt neue Schubladen und das klingt negativ, soll es aber überhaupt nicht sein, denn quergestreift, das ist das mit vielen Bildern versehene Buch und dieses Buch klärt auf über LGBTIQA+ und die Menschen hinter diesen Buchstaben. Bi, cis oder non-binär, alles geht. Wie ist das Buch aufgebaut und was erfahren wir auf welche Weise?
Wir erfahren in Kapiteln und in Wissensblöcken. Ich gestehe hier an dieser Stelle, ich habe sehr, sehr viel dazugelernt, was die Vielfalt und Diversität des Geschlechts betrifft. Ich war partiell auch überfordert. Also ich finde im Titel auch schon sehr schön die wachsende Zahl der Buchstaben, die sich dort aneinander reihen. Und in diesem Buch habe ich sehr immer an ein Buch gedacht, was mich ähnlich beschwungen hat damals. Das war Make Love. Ein Buch, was in einer ungeheuren Direktheit Themen benennt, versucht auch definitorisch zu klären. Also es hat natürlich einen sehr starken Bezug zum Sachbuch. Es hat aber auch eine Direktheit, die am Provokanten schrammt und die den Hetero mit all seinen Vorurteilen, die er möglicherweise hegt, gründlich auf die Nase bringt und sagt, lerne einfach mal du dazu, was es da alles gibt. Ich muss sagen, ich habe mich in den ersten Kapiteln etwas schwer getan, weil ich mich immer wieder so betroffen fühlte. Aber zunehmend bin ich in dieses Buch hineingezogen worden und bin heute eigentlich immer noch überwältigt von dem, was es da eigentlich gibt und was ich alles nicht wusste. Und damit ist das Buch natürlich für die Zielgruppe selbst als Ermutigung gedacht, in all ihrer Verwirrung, wenn sie pubertär sind, was da alles möglich ist und mit welcher Selbstverständlichkeit das eigentlich hier hinübergebracht wird.
Nun haben wir hier auch sehr viel Bilder, also es ist ja sehr durchgestaltet. Wie hat das Irmela Schautz gemacht?
In diesem Buch vom Gestaltungsstil haben wir teilweise reale Fotos, die dort mit eingebracht worden sind. Es ist also neben dem Sachtext sind auch immer Biografien mit eingefügt. Und ich würde erst mal sagen, farblich orientiert sich es natürlich sehr stark auch am Regenbogen, der da die Vielfalt also signalisiert. Und die Textblöcke sind immer direkt in Illustrationen mit eingebettet. Also es ist sehr, sehr lebendig, nie irgendwo tröge. Und diese Buntheit und diese Mischung bringt eben auch die Buntheit der Geschlechter mit hinüber an den Leser. Und das finde ich so interessant. Es ist ein wunderbares Buch zum Lernen, ohne dass es pädagogisch ist.
Viel dazugelernt hat Robert Elstner, ein Buch, das für mehr Respekt und mehr Offenheit wirbt, das Tipps und Organisationen vorstellt und vor allen Dingen aber die Menschen aus der LGBTIQA+-Community zu Wort kommen lässt. Viel neues Vokabular habe auch ich gelernt. In Quergestreift alles über LGBTIQA+ von Katrin Köller und Irmela Schautz. Erschienen im Hansa Verlag, 288 Seiten, ab 13. Das waren die besten 7 im Juli. Ich danke der Jury, ich danke Robert Elstner aus Leipzig nach Leipzig. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite und die Sendung auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Um Sie ein bisschen neugierig zu machen auf die Sendung nächste Woche zum 100. Geburtstag von Josef Guggenmos, liest jetzt Nils Kretschmer ein Schifflein Rosenrot.
Ein Käfer, der spazieren flog, fiel in den Fluss und dann... Dann dachte er, jetzt zapple ich, solange ich zappeln kann. Er zieh, zah, zo, zah, zappelte, so macht man's in der Not. Da schwamm daher ein Rosenblatt, ein Schifflein, rosenrot. Das war ihm recht, gleich stieg er auf. Ich hab ihn fahren sehen, den Fluss hinab, an mir vorbei, als stolzen Kapitän.
Das war ein Gedicht von Josef Guggenmos. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Ein schönes Juliwochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.